Schön, dass ihr wieder dabei seid. Liebes Publikum, herzlich willkommen bei Nuviso. Heute stelle ich euch ein Buch vor von dem Autoren Milorad Krstić. Der war schon zweimal bei uns und heute geht es um die Menschheit im Umbruch. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Herr Krstić.
Danke, ebenso.
Wir hatten schon zweimal das Vergnügen, Ihre anderen Bücher, die verkaufte Demokratie und die geistige Unterwerfung, die haben wir schon intensiv besprochen und jetzt freue ich mich sehr, dass wir dieses Buch hier nochmal im Detail ergründen können, weil nicht nur das Coverbild, ja, sondern auch der Inhalt scheint mir genau das Richtige zu sein in unserer heutigen Zeit. Die Menschheit im Umbruch, also egal wo man hinschaut in unserer Gesellschaft, offensichtlich gibt es große Verwerfungen. Wenn ich es jetzt mit tektonischen Plattenverschiebungen bezeichne, ist es wahrscheinlich gar nicht zu groß gegriffen. Das Buch haben Sie geschrieben, 14, 15, 16 kam es raus.
So ja. Ist es, ja.
Die Entwicklungen in den letzten 3 Jahren geben Ihnen eigentlich recht? War Ihnen das damals schon bewusst, inwieweit sich unsere Gesellschaft noch weiter entwickeln wird und vor allem verkomplizieren wird in dieser Zeit?
Es war die berechtigte, aber doch sehr dunkle Vorahnung, dass sich das so entwickelt. Und das ist so etwas, ich versuche es mal zu sagen, dass ein Mensch macht etwas und hofft, dass er es richtig macht. Und wenn es dann ganz richtig ist, dann ist er fast traurig. So können Sie das auch in diesem Fall verstehen. Aber übrigens, das gilt für die anderen Bücher auch. Ich würde mich so gern täuschen. Nichts wäre schöner, wie wenn meine Bücher irgendwo verstauben würden und keiner interessiert sich dafür, weil der Autor sich einfach im Ton vergriffen hat und hat ein bisschen vor sich hingesponnen.
Also wenn Sie falsch liegen würden, wäre es Ihnen gar nicht so unrecht,
mir wäre es lieber. Also für mein Leben, für unser Leben, für Leben meiner Kinder, wäre es mir viel, viel lieber. Weil dann würden wir ab und zu mal ein paar Witze reißen beim Grillen, was der Papa da irgendwann anscheinend doch zu viel Zeit gehabt hat, was natürlich nicht der Fall ist. Vieles von dem, was ich geschrieben habe, in alle 3 Bücher, was ich bis jetzt veröffentlicht habe, hat sich teilweise über 10.000 Meter abgespielt, also meistens auf den langen Flügen viel geschrieben oder irgendwo in irgendwelche Hotelzimmer und so weiter. Also Freizeit kann man es ja nicht gerade nennen. Aber es wäre mir in der Tat lieber, wir würden alle sagen, ist nicht. Ja, dann ist es halt so, dann wäre es ein bisschen Unterhaltungslektüre für die Familie. Stattdessen bekommen wir Bestätigungen massenweise, zum Teil leider über das von mir ohnehin nüchtern angenommene Maß hinaus. Mhm. Und ja, das ist für mich. Also die Befriedigung über die Tatsache, dass sich das Buch gut verkauft, dass sie sehr viele und auch inhaltlich teilweise herzergreifende Leserbriefe bekomme und so weiter, diese Tatsache vermag es einfach nicht aufzuwiegen, dass ich schon betroffen bin, dass es so ist.
Ich mag die deutliche Ausdrucksweise, wie Sie es schreiben. Das ist nicht zu abgehoben, sondern runtergebrochen aufs Wesentliche, leicht verständlich geschrieben. Und das hat mir so Spaß gemacht beim Lesen dabei. Was mir hier aufgefallen ist, gerade am Beginn, Sie lassen einen ziemlichen Einblick in sich selber zu. Also gerade die Prägung durch Ihre Familie, wie Sie aufgewachsen sind oder vielmehr, welche Bedeutung Ihre Eltern für Sie hatten. Gerade Ihre Mutter nimmt da einen großen Teil ein. Inwieweit war Ihre Mutter maßgebend für Ihre weitere Entwicklung, für Ihren eigenen Lebensweg? Welche bedeutende Rolle hatte sie?
Sagen wir es mal so, ich hatte einfach das Glück, eine Mutter zu haben. Und zwar in wörtlichem Sinne. Meine Mutter war nicht Karrieretante. Das war mit Verlaub dort gar nicht möglich, aber ich glaube, das wäre sie auch so nicht geworden. Sie war das, was eine Mutter ist. Sie war eine Mutter. Und hätte man mein Leben zu dieser Zeit, also als meine Kindheit, beobachtet von der Seite, hätte man auch jederzeit bescheinigen können, also der Mensch muss froh sein, wenn er einfach da wegkommt. Tatsächlich ist es aber so, dass in diesem Bereich, wo ich war, ein Saatgut herausgebracht worden ist, wo ich am meisten profitiert habe. Weil es einfach geistig sauber war. Es war fern und frei von jeder Kontamination, geistige Kontamination. Und ich war mir als junger Mensch dessen nicht bewusst. das muss ich dazu sagen, und vielleicht auch vielen Zuschauern in jungen Jahren zu sagen, die sollen sich nicht allzu viel Vorwürfe machen, wenn sie mit 20 und 25 die Dinge nicht so richtig aneinander reihen können. Ich sage das ein bisschen auch mit einem leichten Querschläger. Die gegenwärtige Entwicklung, wo wir scheinbar die Entwicklung oder die Entscheidungen dieser Welt in die Hände der Kinder legen wollen, das geht nicht. Da bin ich nicht ewig gestriger, auch nicht rückwärts gewandt. Nichts davon. Es gehört nun mal eine bestimmte Reife dazu, um auch vermeintlich einfache Dinge zu begreifen, wie die Botschaften meiner Mutter waren. Also hätten Sie mich mit 25 Jahren gefragt, was ich mir darunter vorstelle, dann hätte ich Ihnen wahrscheinlich nicht allzu viele erhellende Antworten geben können. Und ich hätte Ihnen nicht immer sagen können, warum das sie gebetet hat, morgen und abends. Ganz geschweige, was sie gebetet hat. Und ja, irgendwann kommt das hoch. Und das ist auch gut so, weil alles hat seine Zeit. Jede Information, was wir aussenden, die bekommt ihren Empfänger. Und wenn man Glück hat, zu einer Zeit, als dieser Empfänger auch was damit anzufangen weiß.
Sie haben geschrieben, dass Ihre Mutter eine sehr weise Frau war, obwohl sie eigentlich nie eine besondere Form von Bildung hatte. Was meinen Sie mit weise? War das Lebensschleue, dass sie einfach im Leben verstanden hat, um was es ging und Ihnen das dadurch mitgeben konnte?
Wenn ich das jetzt mit Ja beantworten würde, wäre es schon wieder falsch. Mit der Lebensschleue verbindet man im deutschsprachigen Raum ein bisschen so etwas wie Bauernschleue. Schlau ist so ein Begriff, der hat ein bisschen wenig Schlagseite in sich. Die war nicht schlau. Die war einfach klug. Die war klug und in sich, mit sich selbst abgeklärt. Ich glaube, das war einer der wenigen Menschen in meinem Leben, dass in sich keine Gier, kein Neid, kein Hass hat empfinden können. Das ging so weit, das ist jetzt vielleicht zu banal für diese, aber verwenden wir halt mal 30 Sekunden dafür. Mein Vater hatte ein uneheliches Sohn, ein uneheliches Kind bekommen irgendwann. Das haben wir viel später erfahren, ich sowieso. Da war dieser Kerl schon erwachsen und so. Und als der dann auf die Bildfläche kam, dann hat sich das ganze Dorf dort gewundert, wie meine Mutter ihn aufgenommen hat. Die hat einfach gesagt, er kann ja nichts dafür. Das sind ja Verfehlungen meines Mannes, sofern es Verfehlungen waren. Aber das Kind hat mir nichts getan. Und das zu sagen, ist das eine. Aber ich hatte einfach diesen tiefes Empfinden, sie meint es auch so und sie meinte es auch wirklich so. Das heißt, in jede auch noch so vielleicht verständliche Situation so etwas wie Zorn oder Hass zu empfinden, war ihr komplett fremd. Und welche Oase ich da hatte, wo ich habe schöpfen können, habe ich wirklich, wirklich sehr spät erfahren, aber nicht ganz zu spät. Ich weiß beispielsweise später, dann also kurz noch vor ihrem Tod, alle meine Besuche habe ich so gestaltet, dass ich hatte überhaupt keine Abendtermine. Also meine damals Frau oder Lebensgefährtin hätte sich wirklich zurücklehnen können, weil ich war nur zu Hause, weil ich habe gesagt, wenn ich dorthin komme, dann will ich keinen Abend auswärts verbringen, jede Stunde versuche mit meiner Mutter zu verbringen. Und ich bereue keine Sekunde.
Sie ist sehr religiös gewesen. Sie hat einen christlichen Glauben gehabt, der sie auch sehr geprägt hat. Ein großer Teil vom Beginn des Buches befasst sich ja auch speziell mit den 10 Geboten, nach denen sie gelebt hat. Sie hat sie einfach verinnerlicht und vorgelebt ihnen. Das hat sie auch sehr geprägt. Was hat das mit ihnen gemacht? Weil das auch wirklich einen großen Teil, und Sie gehen am Anfang des Buches auf die 10 Gebote ein und interpretieren auch die 10 Gebote, wie sie verstanden werden sollten, Ihrer Meinung nach. Wie prägt es Ihr Leben bis heute?
Sehr. Und zwar auf eine ganz, ganz bedeutende Art und Weise. Ich habe von meinen Eltern, diesmal auch mein Vater, auf eine ganz andere Art, auch ein sehr weiser Mann, ich habe gelernt, oder ich habe die Basis bekommen, es zu lernen, so muss ich sagen. Weil erklärt haben sie es mir nie. Die haben es mir nur vorgelebt. Zu unterscheiden zwischen Religion und Glaube. Sie hat ihre eigene Religion niemals abgelehnt. Sie hatte genug Respekt dem örtlichen Pfarrer gegenüber und hat auch alle Bräuche zelebriert und hat sich dem auch gefügt. Aber in ihrem Handeln und ihrem Tun und wie sie das tat, hat man ja schon merken können, sie macht es ja, weil es eben so ist. Aber ihr Glaube hat sie in direktem Verhältnis geübt zum Schöpfer. Und da hatte ich auch noch nie den Eindruck, dass sie hat auch nie gesagt, ich muss in die Kirche zum Beten. Das hat es bei uns nie gegeben.
Also war nicht dogmatisch?
Überhaupt nicht. Das war einfach, wenn der Pfarrer kommt und will da irgendwie seinen Brauch einmal pro Jahr zelebrieren, dann ist es halt, der ist halt so willkommen wie dem ganzen Dorf. Aber das war deswegen weder Feiertag, noch hat man ihn abgelehnt, alles okay. Also so auf eine ganz einfache Art und Weise Ehre, wem Ehre gesellschaftlich gebührt. Ja. Ich habe später, als ich die andere Größe der Welt, ich sage es jetzt einmal, das ist vielleicht eine etwas holperige Formulierung, ich will meine Mutter trotzdem nicht als die Größe der Welt darstellen, aber ob das der Jesus war, Mohammed, Lao Tse, Buddha etc., die haben überall für mich dann auch dieser Kreis zum Schließen gebracht, dass es eben nur diese direkte Verbindung gab. Und deswegen, gibt. Und deswegen habe ich auch das so formuliert, sie hat eben, oder die, meine beiden Eltern haben diese Saat ausgebracht in meinem Leben, wo ich habe das erlernen können, dass man unterscheiden muss zwischen Religion und zwischen Glaube. Ich achte alle Religionen, das sind ja große Gemeinschaften. Alleine schon deswegen achte ich diese Religionen, weil da sehr viele Menschen versammelt sind. Also diese Religion abzulehnen, würde bedeuten, dass sie sehr viele hunderte Millionen oder Milliarden von Menschen für weniger wert erklären. Das werde ich nie tun. Aber Religion bedeutet mir nichts. Also was mir bedeutet Glaube was. Mhm. Und zwar, ich habe das mal auch einem gesagt, einem Religionsvertreter, so nenne ich sie übrigens. Ich habe gesagt, ich werde es nie zulassen, dass Sie mir meinen Glauben durch Ihren Geschäftskonzept vermiesen. Mhm. Ja, weil ich kann Ihr Geschäftskonzept respektieren, auch mitgehen, ja, aber das mit dem Glauben hat es ja nicht zwingend was zu tun. Oder ich sage ja manchmal, unter religiösen Menschen gibt es durchaus auch Gläubige.
Ich frage deswegen so intensiv über Ihren Glauben nach oder über Ihr Verständnis von Spiritualität, weil ich denke, in unserer heutigen Zeit gibt es sehr wenig davon. Also obwohl in den beiden Hauptparteien in Deutschland, CDU, CSU, zwei Volksparteien, ja, obwohl das sagt bei der CSU jemand, nee, das ist keine Volkspartei, Bayern vielleicht. Es steht zwar das C vorne drin in dem Namen, aber wenn man sich die Politik anschaut, die die machen, hat es wenig mit christlich zu tun, glaube ich. Also da ist sehr wenig Religiosität drin, nur dem Anschein nach hat man das vielleicht noch drin. Was glauben Sie denn, ist das nicht eher ein Auslaufmodell der Glaube in der heutigen Zeit? Also wenn ich die Welt so beobachte, dann liegt alles im Argen, die Konflikte werden immer größer, die wirtschaftlichen Probleme, das löst sich eigentlich alles auf. Erkennen Sie eine Rückbesinnung auf Spiritualität und Religion und Glauben oder ist es eher etwas, wo sich Leute halt noch wie so ein Strohhalm jetzt dran klammern? Ja. Wie schätzen Sie das ein?
Meine Wahrnehmung ist, es wird sehr viele Menschen geben, vermutlich überproportional viele, die werden in diese religiöse Gemeinschaft Zuflucht suchen. Und das werden sie allerdings deswegen suchen, weil sie nichts Besseres wissen. Die werden sich irgendwann einmal erwischen, dass sie jenseits von jedem Glauben sind und dann, wie der Mensch auch heute ist, wie er im Prinzip so am Tag sagt, Mensch, ich habe vergessen, das und das einzukaufen, jetzt ist bald Ladenschluss, wo kriege ich das schnell? Das ist ungefähr die Handlung. Ja. So nach dem Motto, ich habe jetzt so viel Leben vertrödelt, ich habe nie an Gott gedacht und so weiter, wo muss ich jetzt da hin? Ja? Und wenn du dann da reingehst und sagst, da bin ich und so weiter, ist der liebe Gott da gefälligst, ja, weil jetzt bin ich ja da, also er soll jetzt mal meiner annehmen. So ungefähr ist das. Das ist sehr, sehr traurig, sehr dramatisch für diese
Wird
Menschen.
Wird das durch äußeren Druck passieren, also wenn das System crasht zum Beispiel?
Beides. Oder beides. Die Religionsgemeinschaften werden natürlich versuchen, die Welt unter sich weiter aufzuteilen, was sie schon immer versucht haben. Mhm. Also jeder, der glaubt, dass dieser Prozess veraltet ist, der irrt gewaltig. Ja, also man möge sich eigentlich nur so die Reiseroute von den Päpsten anschauen, also was die so bereisen und so weiter, was sie erzählen und so. Auch die neue Auftritte und so weiter. Man geht dahin, wo man nie hingegangen ist und so weiter. Ich beobachte das mit einem anderen Blick. Uns wird das ja im Prinzip vorzugsweise durch die Mainstream-Medien so verkauft, dass eine Weltoffenheit jetzt entstanden ist. Ja. In Tat und Wahrheit schmiedet man schon hier und da allfällige Allianzen. Oder man steckt vielleicht auch mal die Region ab. Ja. Also geht du nach nicht so weit hin und so weiter. Also ich glaube an diese uns verkaufte gut Menschentum, so jetzt geht der Papst dahin und jetzt befriedet er uns und wir haben uns alle lieb und so weiter. Dafür fliegen wir jeden Tag einfach zu viel Rakete, zu viel Drohnen, dafür sterben ja zu viele Menschen. Nicht nur mit Waffengewalt übrigens, sondern schlicht an Hunger. Das mögen andere glauben, also mir reicht das nicht. Also das wird die eine Fraktion sein und es gibt dann wird es aus meiner Beobachtung, ich sage nochmal Wahrnehmung, wird es eine andere kleine Fraktion geben, also deutlich kleiner, die wird tatsächlich zu ihrer eigenen Spiritualität und Glauben finden. Und dessen bin ich mir mittlerweile sowas von überzeugt, das hätte ich früher vor ein paar Jahren noch nie für möglich gehalten. Ich begegne einfach Menschen, ja, bei denen ich mit unwahrscheinlich viel positiver Überraschung feststelle, wie weit die schon sind. Ich habe erst vor wenigen Tagen einen Kameramann übrigens getroffen, der kam nach, ich habe mein letztes Buch war in Belgrad auf der Messe vorgestellt, und dann kam der und hat mich um ein kurzes Gespräch gebeten. Ja. Und ganz erstaunlich, dass ein Kameramann, also auch unsere Kameraleute, wir wissen ja, die Kameraleute sprechen ja nicht sehr viele. Die sind so hinter der Kamera und so und eigentlich sind sie eher so wortkarg. Ja. Und dann hat er zu mir gesagt, ich habe einfach nur ein paar Fragen an Sie. Einfach nur für mich, dass ich weiß, ob ich richtig aufgestellt bin. Dann sagt er
hat
zu
er mir, Sie vorher gefilmt, oder?
Er hat mich vorher gefilmt.
Ah, ja, okay, er hat also Ihrem Gespräch zugehört.
Ja, genau, okay, ja. Und dann sagte er, wissen Sie, ich habe weder die Zeit, ich denke, Sie wollen das auch nicht wissen, ich habe in meinem Leben sehr viel Schlechtes gemacht. So hat er begonnen. Und ich weiß, dass ich das nicht ungeschehen machen kann. Aber ich versuche jetzt jeden Tag, einem Menschen oder anderen Menschen Freude zu bereiten. Und habe das Schlechte alles abgeschworen. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich das erzähle.
Der war authentisch
auch. Der war komplett authentisch. Ja. Und da sagt er, was kann ich noch tun? Und ich habe ihm ganz automatisch gesagt, Junge, du machst alles richtig. Das Schlechte, ich habe ihm nur gesagt, tu bitte einen Fehler nicht dir an, tu dir diese Fehler nicht an, zu sagen, das Schlechte, was ich getan habe, das ist Vergangenheit, das ist egal, das ist getilgt. Mhm. Das ist deins. Diese Fehler, die will ich in der Tat nicht wissen, ich will auch deine Taten nicht hören. Ich muss dazu sagen, das war in Belgrad, das heißt, da liegt dir alles Mögliche nahe, was er gemacht haben könnte.
Also
ja, die Kriege sind ja nicht so weit weg und so weiter. Ja.
Er war selber im Krieg wahrscheinlich, ja.
Ich habe nicht gefragt. Auf jeden Fall habe ich ihm gesagt, erkläre nicht allzu schnell deine schlechten Taten als obsolet, aber halte an diesen nicht fest. Halte dich an den schlechten Taten nicht fest und mache genau das, was du jetzt weitermachst. Und da habe ich mir auch ehrlich gesagt, du bist einer der seltenen Menschen, der in wenige Worte seinen Weg so beschrieben hat, wo ich sagen kann, es ist der richtige Weg. Weil ich habe ihm gesagt, auf der Suche nach Glück finden sie die Menschen praktisch nicht, weil sie nicht auf die Idee kommen, was Glück überhaupt bedeutet, nämlich Glück bedeutet, andere Menschen glücklich machen. Und viele versuchen es im materiellen Sinne und so weiter, fangen irgendwann beim VW Golf und enden irgendwann beim Rolls-Royce und stellen fest, dass sie in allen Fahrzeugen unglücklich sind. Aber ich habe gesagt, du hast gerade gesagt, du versuchst jeden Tag, anderen Menschen Freude zu machen und Glück zu bringen. Ich habe gesagt, bleib einfach auf dem Weg und alles andere wird zu dir kommen. Also,
interessante Begegnung.
Ja, klar, habe ich immer wieder in der letzten Zeit und immer mehr, muss ich sagen. Und das veranlasst mich zu dieser Behauptung, ich komme, schließe jetzt den Kreis, wo wir begonnen haben, zu dieser Behauptung, es wird diese zweite Fraktion geben, die wirklich und ehrlich Gläubigen. Die werden sich nicht drum scheren, ob sie jetzt Muslime sind, ob sie Christen, Orthodoxen, Katholiken, Protestanten oder sonst was sind und sich an dieser Religion festhalten, dafür begegne ich schon genug Menschen, die sich in Bezug auf ihre eigene Religion nicht abfällig, aber distanziert äußern. Mhm. Weil sie einfach sagen, ich kann nicht unterschreiben, was meine Religion macht, aber ich bin in diese hineingeboren worden, mhm, und so weiter. Und das veranlasst mich zu dieser Behauptung, was ich jetzt ausgeführt habe. Eine gewaltige Fraktion wird den sogenannten Glauben Wollenden, wobei dort ist das Wollen auch nicht ehrlich. Ja? Mhm. Also eigentlich will er so in der letzten Moment was noch erhaschen, wie ich vorhin gesagt habe, mhm, Schlussverkauf. Und dann wirklich Glauben Suchenden. Ja, und das macht mich froh, das macht mich auch glücklich, dass es das gibt. Und das gibt Hoffnung, nämlich berechtigte Hoffnung. Ja. Ansonsten kommt dieser berühmte Satz, die Hoffnung stirbt zum Schluss. Ja, die stirbt zum Schluss, aber die stirbt. Ja. Weil eine Hoffnung ohne Berechtigung oder ohne berechtigtem Untergrund, die stirbt logischerweise. Kannst du ja hoffen. Stell dich auf die Autobahn und hoffe zu überleben. Die ersten 15 Minuten kannst du auf die Feier und sagst, hey, das funktioniert, in 16. Minute bist du tot. Ja? Also es gibt nur eine Hoffnung zu überlegen, verschwind von der Autobahn, wo die Autos mit 200 fahren. Ja? Mhm. So ist es auch im Leben. Ja. Mhm.
Ein Kapitel heißt die Verantwortung der Mächtigen vor Gott. Und das hat mich natürlich dann innerlich auch beschäftigt, zum Beispiel diese ganzen Ultrareichen, diese Milliardäre, diese Oligarchen, die Welt hier so aufteilen, wie sie es gerne haben, interessiert die überhaupt, ob Gott existiert oder nicht? Ich meine, welcher Chef von einer Fabrik für Massenvernichtungswaffen denkt überhaupt über Ethik und Moral nach? Weil sonst wäre er ja gar nicht Chef in dieser Fabrik. Wie sehen Sie das? Sie sind als Unternehmer auf der ganzen Welt unterwegs. Sie treffen viele Leute aus allen Schichten. Gibt es da überhaupt eine Reflexion seitens der Mächtigen über diese ganzen Schöpferprinzipien, Karma, Reinkarnation, Gesetz der Resonanz und so weiter? Was du nicht willst, dass man dir tu, füg auch keinem anderen zu. Da gibt es ja viele verschiedene Ausdrucksweisen dafür. Spüren Sie da eigentlich, dass die Leute das wahrnehmen, was eigentlich Schöpfung bedeutet?
Also wenn Sie jetzt die ganz obere Riege ansprechen, wir wollen jetzt keine Namen hier sagen, um das zu illustrieren, weil das möchte ich eigentlich nicht, mhm, obwohl es diese Namen gäbe. Ja. Das sind nicht unbedingt diese Oligarchen, die verbindet man meistens mit dem ehemaligen UdSSR-Raum, mhm, und so weiter.
Ja. Bei uns heißen sie halt Milliardäre.
Milliardäre, ja, ja, gut, genau. Die sind eigentlich eher so, ja, eigentlich sind sie verhältnismäßig harmlos. Die sind einfach bisschen dämlich, ja, weil die glauben, dass sie mit viel Geld, was sie auf diesen fragwürdigen Wegen, meistens dienen sie auch dem System mit ihrem Geld und so weiter, weil ohne ist es sowieso nicht machbar. Mhm. Die meine ich eigentlich gar nicht. Ja. Also die sind vergänglich, die sind sowieso Pflanzen, die schnell verwelken. Ja. Die ganz oben, da muss ich sie enttäuschen. Ich glaube nicht, dass die was berührt, weil meine Beobachtung nach haben diese Menschen, wobei ich sage jetzt mal, dass Menschen schon dort anzuwenden etwas schwierig ist, mhm, die haben sich schon selbst zu so etwas als Gott erklärt. Die haben, die spüren ihre eigene Gottähnlichkeit. Mhm. Und allerdings ist das natürlich wahnsinnige Gotteslästerung, das so zu formulieren, weil das, was die für Gott halten, ist nicht Gott. Mhm. Aber diesen Blick haben sie nicht. Die versuchen dann alles quasi auf beiden Stühlen zu sitzen, werden sie aber nicht können. Sie werden ja nicht einmal, für die wäre es sogar gut, wenn sie zwischen den Stühlen fallen würden. Die werden aber exakt auf dem Stuhl sitzen bleiben, was sie für göttlich halten, was aber genau das Gegenteil ist. Mhm. Also diesen Menschen etwas zu erzählen, die bekehren zu wollen, oder sonst was, das ist absolut verlorene Energie. Mhm. Ich würde da nicht einen Satz wagen.
Ist wie Wasser in die Donau tragen.
Ja. Das ist noch viel weniger. Mhm. Also wenn Sie, sagen jetzt mal, Liter Wasser in Donau schütten, können Sie viel mehr Wasserstandveränderung messen, als wenn Sie dem irgendeinen Vortrag halten. Das ist es nicht. Das können Sie komplett vergessen. Mhm. Diese Menschen haben für sich in Anspruch genommen, quasi die Herrschaft über die Erde zu übernehmen und halten die Erde als für die Welt. Ja. Und damit sind sie schon qualifiziert. Ja. Die sind derartig materiell, dass sie nicht einen Millimeter abheben können in höheren Sphären. Nicht einen Millimeter, so schwer sind die. Ja. Denen nützt es weder was, wenn sie lange leben, und denen nützt es viel weniger, wenn sie sterben. Die bleiben einfach in ihrer Schwere verhaftet. Mhm. Ich habe so manchmal das Gefühl, in gewissem Umfang vermehren sie sich auch so. Ja. Aber das ist natürlich ein bisschen im Kaffeesatz gelesen. Ich weiß an der Stelle nicht.
Aber Sie beschäftigen sich ziemlich intensiv in dem Buch damit. Eins der nächsten Kapitel heißt ja auch gottlose Globalextremisten und das internationale Bankensystem. Also Sie nennen schon ziemlich genau die Ursachen der Probleme auf unserer Welt.
Das ist die andere Ebene. Das ist die Ebene auch darunter. Das ist die wirkt. Ja. Mhm. Also wir haben eine Ebene, die quasi für uns kaum sichtbar ist. Diese Menschen, deswegen habe ich jetzt keinen Namen erwähnt, es gäbe ja ein paar Namen, ja. Mhm. Also ich denke, wenn ich sie abzählen würde, käme ich auf keine 200 auf der Welt. Das ist die Ebene, die besprochen ist, aber dann gibt es ja die Ebene darunter, das ist die wirkende Ebene und das ist die, mit der ich mich auch auseinandersetze. In dieser Ebene, meiner Meinung nach, gäbe es durchaus Menschen, die auch eine vernünftige Ausfahrt in dem Kreisverkehr des Lebens noch finden könnten. Mhm. Ja, man kann sich abwenden. Ja. Auch der mich in Belgrad angesprochene Kameramann, ja, war natürlich nicht einer, der ganz weit oben war, aber er war mit schlechten Taten behaftet, mhm, und hat offensichtlich eine vernünftige Ausfahrt genommen. Und diese Gottlosigkeit wird quasi von oben vorgegeben, um, sagen wir, diese Ebene Menschen einmal anzusprechen. Und weil es so gottähnlich vorgetragen wird, ist es den meisten überhaupt nicht der Blick gegeben, dass sie das anzweifeln, in Frage stellen oder sonst was. Und dann entsteht etwas, was wir beobachten können, eine gigantische Armee der Mitläufer. Ja? Das heißt, man läuft im Etwas oder jemandem nach, im festen Glauben, so er das sagt, ist es richtig. Mhm. Und das ist eben diese Mehrheit, die ich dann auch anspreche und teilweise im Buch natürlich auch die Namen erwähne. Mhm. Weil es wäre im Prinzip, wir können ja auch in Deutschland bleiben, es wäre vermessen, beispielsweise unsere noch gegenwärtige Kanzlerin irgendeine Übergebühre Macht zuzuordnen. Ja? Hat sie natürlich keine.
Die steckt auch in ihrem Feld drin.
Selbstverständlich.
Ich meine, man muss nur ihre Physis anschauen, wie sie sich verhält.
Aber sie hat eine andere Macht oder hätte eine andere Macht, die sie nicht ausübt. Eine Macht, es nicht zu tun. Eine Macht, an entsprechender Stelle Nein zu sagen. Mhm. Eine Macht zu sagen, bis hierhin bin ich mitgegangen, aber jetzt nicht weiter. Eine Macht, so zu handeln wie der Kameramann in Belgrad.
Bis hierhin
aber
und
diese
nicht
Macht
weiter.
Übt sie nicht aus. Diese Macht übt sie nicht aus. Ich habe übrigens auch Menschen beobachtet, die sind sehr, sehr alt geworden und waren ja also in weite Teile ihrer Persönlichkeit, wie ich es habe annehmen können, redlich. Haben aber dem falschen Herr gedient. Mhm. Mhm. Und manchmal habe ich mich gefragt, ob sie tatsächlich so alt werden, weil sie sehr viel Gutes gemacht haben, dass sie die Chance bekommen, in diesem Leben noch wenigstens kurz vor dem Tod den Blick umzudrehen und vielleicht mal ein paar Sätze fallen zu lassen, um sich wenigstens einen Teil dieser Karma abzuschütteln. Viele haben es nicht geschafft.
Mhm. Über die Frau Merkel könnte man jetzt natürlich ewig reden, das will ich gar nicht machen, aber sie ist irgendwie nur ein...
Uns würden nur Zuschauer davon laufen.
Ja, wahrscheinlich, aber ich finde sie symptomatisch für den Zustand in unserer Gesellschaft. Auch ihr eigener körperlicher Zustand ist irgendwie ein Sinnbild für das, wie wir uns entwickeln, dieses Verhärmte und das ist Zittern und das alles, aber das ist nicht jetzt unser Thema. Ja, ich spüre in ihren Büchern, aber auch in unseren Gesprächen heraus, dass sie sich sehr um die Welt sorgen, also nicht, dass es ihnen jetzt auf der Seele liegt groß, sondern dass sie wirklich ein inneres Interesse haben, das zu verstehen und das auch besser zu machen. Sie haben Kinder, sie haben Enkelkinder, sie haben Familien, sie denken in Generationen. Glauben Sie denn, dass es in unserer Gesellschaft einen moralischen und geistigen Verfall gibt? Rhetorische Frage, ich kenne die Antwort eigentlich schon, aber woran machen Sie es fest, dass wir uns in einer Art und Weise entwickeln, dass sie sagen, Moment, hier läuft irgendwas falsch?
Also es ist die gewaltige Zuwendung jedem Materialismus. Mhm. Das nimmt schon okkulte Züge an, auch bei den kleinen Menschen. Vorhin habe ich ja den ganz oben so beschrieben, dass man als Zuhörer hoffentlich das schon verstanden hat, das sind Menschen, die aus okkulte Gründen schon handeln mhm. und nicht aus irgendwelcher Rationale. Das ist übrigens unser ganz großes Problem, dass wir meinen, der Mega-Milliardär oder wer auch immer, dass der irgendwelche Taten macht, weil er da noch weitere paar hunderttausend oder paar Millionen verdienen will. Das ist Quatsch, der hat überhaupt kein Verhältnis mehr dazu. Das sind schon okkulte Gründe. Mhm. Das Problem ist, dass sich das nach unten evolutioniert und dass auch immer mehr Teil, immer größere Teile der Gesellschaft irgendetwas von diesen okkulten Gründen für ihr negatives Handeln und Entwickeln annehmen mhm. ja, oder einnehmen, diese Rolle. Und dabei ist es so einfach. Wissen Sie, ich bin heute Morgen mit einem ganz einfachen Satz aus dem Haus verabschiedet worden. Mein jüngster Sohn und zweitjüngstes Kind, der wird jetzt 3. Der hat sich einfach heute Morgen entschieden, mir eine Stunde Schlaf zu klauen, was ich gerne gehabt hätte. Und er war also ganz wach und so und er hat mich gefragt, warum gehst du arbeiten heute? Und habe ich gesagt, ich muss arbeiten. Und dann sagt er, aber ich liebe dich doch. Ja, jetzt müssen Sie sich vorstellen, sagt Ihnen ein 3-jähriger Junge, warum arbeitest du, ich liebe dich doch schon. Und er sagt, und Mayra liebt dich auch. Also das wäre seine Schwester, die mhm. ist 2. Ja. Und das sind so Momente, wo man einfach ganz klar sagt, er hat recht. Mhm. Er hat vollkommen recht. Und dann hat er aber gefragt, oder wartet ein Mann auf dich? Weil oft sagt seine Mutter, ich muss doch weg, ich habe einen Termin, da warten Leute auf mich. Ja, irgendwas muss man ja sagen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, es wartet ein Mann. Er wollte dann auch wissen, also er kennt auch ihren Namen. Also Robert Stein heißen sie bei ihm, also Stein spricht er, das ist Stein. Sie sind Robert Stein. Und ja, dann war aber höflich genug, dass er mich doch gehen gelassen hat, damit der Robert Stein nicht umsonst wartet.
Das ist ja lustig.
Ganz genau. Und wenn Sie, die Kinder bringen ja diese ganze Disposition für alles Gute mit. Mhm. Oder die meisten Kinder, so muss man sagen, bringen das ja mit. Wir zerstören das. Wir zerstören das fulminant. Ich war kaum im Auto, das war 7 Uhr Nachrichten, SWR. Jetzt kommt es ja schon in den Nachrichten, dass die Smartphones und die Tablets die Kinder zerstören. Mhm. Und hört, vor 11 Jahren, sie ganz, ganz zerstörerische Wirkung haben. Und ich höre mir das an und sage, okay, das ist ja interessant, dass ich das jetzt höre. Das weiß ich seit 10 Jahren. Mhm. Ich kenne ja Autoren, Kollegen und so weiter, die Bücher veröffentlicht haben, die sind auch fast 10 Jahre alt, wo das auch wissenschaftlich beschrieben ist. Und jetzt kommt es ja in den Nachrichten. Und so jemand wie ich fragt sich, mit welchem Zweck heute? Wir haben jetzt mit dieser Technologie ungefähr 3 Generationen bereits vernichtet. Das wird uns jetzt, wie gesagt,
von der geistigen Entwicklung,
schon ja. vernichtet. Mhm. Und jetzt sagen wir dieser Generation, dass sie vernichtet sein können. Mhm. Merken Sie was? Also wenn ich Ihnen alles klaue, was Sie haben, und wenn ich Ihnen dann am Ende sage, Herr Stein, Sie müssen aufpassen, es kann sein, dass Ihnen jemand 10 Euro aus der Tasche klaut, wenn Sie nicht aufpassen, aber ich habe Ihnen schon alles geklaut. Das wird dann bisschen komisch. Mhm. Ja. Das ist die Gesellschaft, die sich entwickelt. Wir stehen jetzt auch kurz vor der 5G-Technologie. Das heißt nach meinem Dafürhalten auf Wiedersehen.
Das würden Sie nicht mitmachen, heißt das? Also wenn hier 5G eingeführt werden würde, würden Sie sagen, Moment, stopp, hier will ich nicht mehr mitmachen.
Nein, nicht nur hier. Ja. Ich will und werde nicht freiwillig, wenn man mich einsperrt und daneben ist eine 5G-Antenne auf 2,50 Meter Höhe, so hoch werden sie meistens verteilt werden, mhm. Dann kann ich ja nicht weg. Ja, ja. Aber ich werde überall weggehen, wo die Antennen stehen. Mhm. Ich gehe überall. Ich habe das auch öffentlich kommuniziert, auch innerhalb der Familie und so weiter. Das ist nichts Neues für mich. Also ich werde, wissen Sie, ich hatte ab und an mal ein Wohnort, über den ich nachgedacht habe. Aber ein Mikrowelleherd kam da nie vor. Mhm. Ich wollte nie einen Mikrowelleherd einziehen. Und ich weiß auch nicht, warum, dass ich da meine...
Ich lache jetzt, aber es ist nicht lustig. Ja.
Nein, das ist wirklich nicht lustig. Ja.
Man kann in Ihrem Buch noch viel mehr lesen über diese ganzen Hintergründe und auch über Ihre Analysen zu diesen ganzen Mechanismen im Hintergrund. Ich würde gern unser Gespräch noch damit verbringen, was wir denn besser machen können, weil das finde ich den viel, viel wichtigeren Teil. Sie haben auch ein Kapitel geschrieben, das heißt empfindsames Unternehmertum. Also sprich Ihre Erfahrungen als langjähriger, über 33 Jahre Unternehmer, erfolgreicher Unternehmer. Was machen Sie da anders? Das ist das, was ich gerne aufnehmen würde. Wie definieren Sie das eigentlich, dass man als Unternehmer empfindsam ist? Ist es nicht ein Widerspruch in sich, wenn Sie zu zart sind, dass dann nicht richtig alles läuft? Also Zuckerbrot und Peitsche, wäre das nicht viel besser? Oder wie ist Ihre Philosophie als Unternehmer? Wie gehen Sie mit den Mitarbeitern um?
Ist relativ einfach, nicht nur Mitarbeiter, sondern mit dem gesamten Geschäftsumfeld. Man darf sich nicht und eigenes Tun auch nicht nur dem Geld verdienen, unterordnen.
Also finanzieller Erfolg ist für Sie nicht die oberste Prämisse in
dem, was Sie tun? Nein, finanzieller Erfolg ist ein Resultat meines Tuns und nicht mein Ziel. Mhm. Ja? Also an dem Tag, wo ich aus dem Haus gehe, wie soeben beschrieben, und meinem Sohn sage, aber weißt du, Miran, ich will heute 500.000 Euro verdienen und der Mann, ich muss mit ihm sprechen und am Ende des Gesprächs gibt er mir so viel Geld, dass für mich 500.000 oder 50 Euro, ist ja egal, übrig bleiben.
50 Euro wäre realistischer, wenn ich
das nicht. Na gut, okay, also sagen wir, in Ihrem Fall machen wir doch 500 Euro. Die 50, also wirklich, wollen wir den Preis nicht allzu weit nach unten treiben, also ausverkauft sind Sie immer noch nicht. Aber überlegen Sie mal, welche Botschaft damit verbunden wäre. Mhm. Ja? Mhm. Das ist verheerend. Das ist verheerend. Mein unternehmerisches Ziel, verknüpft mit menschlichen Taten, ist, ich bewege mich durch die Welt und versuche, für die Menschen, mit denen ich mich in geschäftliche und auch sonstige Kontakte begebe, dass ich für die etwas verbessern kann. Etwas leichter, schneller, effizienter, günstiger, wie auch immer, gestalten kann. Wenn das aus meinem Tun nicht resultiert, dann will ich die Arbeit gar nicht tun. Dann bin ich ganz schnell bei meinem Sohn und sage, mir reicht es eigentlich, dass du mich liebst. Mhm. Ja, weil dann bleibe ich auch gerade zu Hause. Ja. Mhm. Verstehen Sie? Aber dieser Wunsch, dass ich aus dieser Liebe, die ich gerne spüren würde, fragen Sie mich, was ich heute Morgen am liebsten gemacht hätte, wäre am liebsten zu Hause geblieben. Ja. Ja. Logischerweise. Ja. Aber ich sage, ich gehe mit dem Ziel, das, was ich tue, dass ich vielleicht einen höheren Multiplikator erreichen kann, dass auch anderen Menschen was Gutes getan werden kann. Sie sind übrigens nicht mein einziger Termin heute.
Ja, das glaube ich schon. Also,
und das ist das, was ich da sage, auch mit dem empfindsamen Unternehmertum. Weil der Unternehmer kann in der Tat mehr. Mhm. Der kann mehr, weil er doch über einige Menschen, vielfach einige hundert, manchmal einige tausend, herrscht ist ein bisschen anrüchiger Begriff, aber doch mit diesen Menschen eine höhere Position ausüben kann oder von der aus er wirkt, vielleicht ist das am besten. Also ist er auf eine Erhöhung. Und auf eine Erhöhung stehen bedeutet immer, besser gehört zu werden. Und besser gehört zu werden bedeutet immer eine hohe Verantwortung, was du sagst. Als derjenige, der was sagt. Also wenn wir uns beide im Lärm eine Diskotheke unterhalten, ist es völliger Bullshit und Wurscht, was wir uns gegenseitig erzählen. Wir verstehen sowieso nur die Hälfte, wenn es hochkommt. Ja? Wenn aber alles still ist und ich gehe aufs Podium, dann kriege ich klappernde Knie, wenn ich mir vorher nicht überlegt habe, was ich sagen soll. Weil jetzt hören alle zu, was ich sage. Und ich will. Und so ungefähr müssen Sie dieses empfindsame Unternehmertum, diese Kapitel vorstellen, dass ich sage, wir sind jeden Tag, haben wir so viele Möglichkeiten, Informationen auszusenden. Wir verkaufen nicht. Es ist nicht so, dass als Unternehmer, dass wir nur Ware herstellen, bewerben, verkaufen und so weiter und am Abend in den Keller gehen, uns die Hände reiben und freuen, wie viel Geld wir verdient haben. Das ist Quatsch.
Mitarbeiter, die so sich verhalten haben, sind noch nicht lange bei Ihnen geblieben, wenn ich das richtig verstehe.
Viele, viele Mitarbeiter. Also ich bin immer froh, das ist eigentlich mein fast Tagesgeschäft. Ja. Ich erfasse es irgendwann, dass ein bestimmter Mitarbeiter sehr negative Energie in sich trägt. Ja. Manchmal denke ich, eigentlich müsste ich so sein wie er oder sie es ist. Ja. So richtig, ja, aber fürs Geld und so und überhaupt. Und wenn man da nicht nochmal 100 Euro und nochmal 500 Euro und so weiter. Ich meine damit nicht, dass wir aufs Geld nicht schauen sollen. Das ist komplett was anderes. Es kommt darauf, wir tun nicht alles fürs Geld. Das will ich damit sagen. Und das ist auch nicht das Einzige. Meistens fallen diese negativen Mitarbeiter dadurch auf, indem sie auch ihre Ellenbogen etwas zu weit ausbreiten, durch das Leben, durch die Firma und so weiter. Skrupellosigkeit gehört dazu, Tratschen gehört dazu und so weiter, mit einer hohen Dosis am Narzissmus und so weiter verbunden. Ja, und dann denke ich, das ist schön. In unserer arbeitsrechtlichen Situation, wenn ich das beispielsweise als Entlassungsgrund vorgebe, das kann ich dreimal machen, da sperren sie mich ein als Irre. Mhm. Ja, weil das ist ja Quatsch. Also hoffe ich dann, dass der oder die selbst kündigt. Und das passiert so oft. Und ich begegne dann diese...
Weil die merken, dass die mit ihrer Philosophie nicht übereingehen? Oder
wie? Wissen Sie, Sie würden staunen, was für ein bedauernswertes Gesichtsausdruck ich aufsetzen kann, wenn ich so eine Kündigung bekomme, zum Beispiel von jemandem, der mir etwas näher steht, ein Leiter der Position, wie ich sage, das tut mir jetzt wahnsinnig leid und so weiter, aber ich wünsche dir trotzdem alles Gute und so. Ja, und innerlich, ich gehe dann weg und sage, wieder einer weniger. Ja. Ja, weil ich denke dann, geh bitte deinen Weg. Es ist nicht meiner. Geh ihn und mach Platz für irgendjemanden, der vielleicht kommen möge, der einfach auch das besser ausführen
kann. Haben Sie diese Art und Weise, wie Sie in Ihren Unternehmen umgehen, eigentlich schon als junger Mensch verinnerlicht? Oder ist Ihnen das erst im Laufe der Zeit, im Laufe des Lebens bewusst geworden, wie man agieren sollte? Also, dass dieser Raubtierkapitalismus nicht das Beste ist, sondern dass man mehr das Miteinander und das Füreinander fördern sollte?
Es wäre so arrogant, und die Menschen sind ja sehr häufig so, dass die sich auch in der Retroperspektive zu einem Heroismus neigen und so weiter. Nein, es war nicht immer so. Ich musste dazu heranreifen. Und ich bin tatsächlich auch durch negativeren Teil meines Tuns gelaufen. Ich habe nie was Schlechtes gemacht, das muss ich dazu sagen. Also vom Grundsatz her war ich eigentlich immer gleich.
Aber Sie haben auch Lehrgeld zahlen
müssen. Ich kann es Ihnen aber sowas von ganz glasklar jetzt illustrieren, was ich meine. Zum Beispiel habe ich mich häufig für meine Verkäufer und Händler gestellt und so weiter und auch gesagt, hört mir auf mit jeder Philosophie, ein Erfolg kann man rechnen. Erfolg ist mathematisch. Punkt. So eine Ausdrucksweise. Brutal. So, das heißt, ich will von dir nicht wissen, links, rechts, vorne, unten. Ich will einfach wissen, was unterm Strich geblieben ist und so weiter. Ja? Und so tust du zu wenig, dann bist du nicht irgendwie erklärungsbedürftig, du bist einfach faul. Ja? So, das war ich. Ich bin heute noch, dass ich sage, dein Erfolg muss irgendwann mal gerechnet werden. Das ist klar. Aber der Blick hat sich anders ausgeweitet. Das heißt, man wird nicht so geboren. Ich habe auch, glaube ich, genug Hintergrundwissen mittlerweile, dass ich das auch so sagen kann, weil Menschen, die auf diese Welt gekommen waren, um die wirkliche Prophetenfunktion auszuüben, beispielsweise Mohammed, natürlich der Sohn unseres Schöpfers Jesus Christus, die mussten ja alle vom Kind aus heranwachsen und das werden. Was haben sie da gebraucht? Ein gutes irdisches Elternhaus, eine gute Mutter, einen guten Vater, dass es das Kind im Prinzip durch diese Zeit als irdisch lebender Mensch bringt. Also von daher auch die größten Propheten waren ja nicht vom Säugling schon, wenn sie Finger hochgehoben haben, dass die Sterne vom Himmel gefallen sind, sondern mussten auch lernen. Und ganz klarer Fall, ich war, ob ich heute gut bin, weiß ich nicht. Das müssen andere beobachten und einstufen. Aber ich war viel schlechter.
Sie schreiben, dass zwei wichtige Sachen in unserer Erziehung, in unserer Prägung sehr, sehr prägnant sind. Und zwar ist es Angst und Gier, dass man also den jungen Menschen schon von Anfang an mehr oder weniger das mit auf den Weg gibt. Wahrscheinlich die meisten Lehrer unterbewusst, das ist ihnen gar nicht so bewusst. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Lehrer ihren Schülern nicht absichtlich Angst machen wollen oder sie zu einem Raubtier entwickeln wollen, kapitalistisch gesehen. Aber warum ist es für Sie so wichtig, dass Sie da ein ganzes Kapitel oder viele Gedanken darüber verfassen, dass gerade die Angst und die Gier in unserer Gesellschaft ein Thema ist, was wir unbedingt überwinden müssten?
Weil es einfach ist und weil es wirklich nur diese zwei Hebel sind. Beobachten Sie es. Sie werden feststellen, dass unsere Handlungen immer von Angst getrieben sind oder von der Gier. So, etwas weckt man in uns, eine Werbung weckt in uns eine gewisse Gier oder sonst was, das wollen wir denn haben. Ja? Häufig tun wir etwas, weil wir Angst haben, dass das passieren könnte, dass wir was verlieren und so weiter. Mhm. Als Unternehmer befasse ich mich auch immer über diesen Begriff Motivation. Motivation hat ihre Urquelle eigentlich nur in Angst und Liebe. Also um es ganz klar zu sagen, wo Sie Angst spüren, ist Liebe nicht anwesend. Wo Liebe ist, gibt es keine Angst. Und genau genommen, wenn sich jetzt, ich bin kein Motivationsguru und so weiter, das interessiert mich, diese ganze Gedöns, nicht diese Chakra-Geschrei und so. Aber das ist einfach so, unsere Motivation fußt immer auf diesen zwei Begriffen. Mhm. Entweder ist es Liebe oder ist es die Angst. Ja. Und wenn wir jetzt das auf Steuerungsmechanismen, ich habe diese, glaube ich, genannt, habe ich das zwei Achillesfersen im menschlichen Kopf. Ja. Weil das wissen die Herrschenden natürlich, dass sie uns wie ein Esel vor der Karre spannen können, sie hinten draufsetzen, die Zügel in der Hand, die linke ist die Angst, wenn ich also darüber gehen soll, dann zieht er ein bisschen. Dann gehe ich da links weg, sagt er, ja, komm, korrigier mal, geh mal ein bisschen da, das ist die Gier und so weiter. Bin eigentlich nur ein Esel. Ja. Also, und mehr als diese zwei Zügel braucht man nicht. Denken Sie nach, Sie werden mir folgen werden können. Mhm. Weil mehr braucht es gar nicht. Es wird immer die Massen, wie werden die gesteuert? Das heißt, entweder peitscht man sie mit der Angst oder mit der Gier.
Ja.
Ja. Beides, ja. So, und ich habe in diesem
eigentlich
Kapitel
eine gute Beschreibung von unserem Fernsehprogramm. Ja,
ja, ja. Schauen Sie, wenn Sie, ich bin ja in ehemaligen Jugoslawien bis 15. Lebensjahr gewesen. Und ich erinnere mich, dass immer dann, wenn irgendwie die Menschen wie so ein bisschen aufgemuckt haben, ja, dann haben die staatlichen Fernseher, gab es keine andere, ein, zwei staatliche Fernsehsender, die haben dann unermüdlich Kriegsfilme gesendet, aus dem Zweiten Weltkrieg. Und wissen Sie die Reaktion der Menschen? Um Himmels Wille, bloß so etwas nie mehr. Alles andere ist besser.
Okay.
Ein ganz klarer Steuerungsmechanismus. Ja? Ich sende dir zu der besten Sendezeit Bomben, zerfetzte Körper und so weiter und so fort. Ja? Und dann, wenn du jetzt noch weiter aufmuckst, das ist das, was folgt. Und dann kommt die Angst.
Okay.
Ja? Ein einfacher Steuerungsmechanismus, wobei das ist ja sehr einfach. Ja. Aber wir haben in der freien Welt, wo wir sagen, mit den Bomben und so weiter nicht senden müssen, da funktioniert das wunderbar. Wunderbar. Im Unternehmen, in der Familie, ja? In der ganzen Gesellschaft, in jeder Gemeinde, überall ist das so. Wir wollen es bloß nicht wahrhaben. Wissen Sie, was der Mensch von heute will? Er will von sich selber so eine hohe und edle Meinung aufbauen, ja? Dass der sagt, ich, Mensch, hier in der Lindestraße 87, ich bin die Krone der Schöpfung, ich bin der Herr meiner Gedanken, niemand kann mir befehlen, was ich nicht will und so weiter. Leute, die das denken und oder sagen, die sind diese Esel schon geworden. Weil allein das anzunehmen, dass er so frei ist, ist schon größte Zeichen, dass der eigentlich schon in eine Richtung galoppiert, wo er gelenkt worden ist. Also er braucht ja schon im Prinzip vermutlich diese zweite Zügel gar nicht, der hat man einmal mal gezogen und so weiter, dann läuft er schon. Und dann kommt ja das. Das sind wir nicht. Also wir sind steuerbar und ich habe diese Kapitel wegen der Einfachheit. Weil wenn man es einmal begriffen hat, wie es ist, dann kommt die Sensibilität. Dann, wenn man Glück hat, ja, man muss es auch verstehen. Also lesen alleine genügt übrigens nicht. Wenn man es denn verstanden hat, dann kommt die Sensibilität und wenn es dann vorkommt, kommt eher ein Warnhinweis und Untertitel meines Buches Intuition. Perspektive durch Intuition. Höre auf deinen Bauch. Der meldet sich dann. Meldet sich dann. Du darfst bloß nicht den kappen.
Heute Abend gehen Sie zu einem Vortrag vor Unternehmern. Sie sind eingeladen und werden sprechen. Und da wird man Ihnen auch viele Fragen stellen zur Jetztzeit, wie Sie das als Unternehmer, als Mensch, der die Welt gesehen hat, der die Welt kennt, wie Sie das analysieren, wenn man Ihnen die Frage stellt, ob unser System jetzt am Ende des jetzigen Zustands steht. Also viele sprechen auch vom Spätkapitalismus. Ja. Was werden Sie denen antworten? Wird uns alles jetzt um die Ohren fliegen in der nahen Zukunft? Das ist etwas, was ich in allen Gesprächen irgendwo raushöre, auch in öffentlich-rechtlichen Medien wird es jetzt schon mehr oder weniger gesagt, dass uns das Finanzsystem in nächster Zukunft um die Ohren fliegen wird. Wie schätzen Sie das ein und vor allem, wie gehen Sie dann auch aus Unternehmersicht mit diesem Gedanken um, dass jetzt eine große Katharsis uns bevorsteht?
Auch den Unternehmer heute Abend, auch bei allen Gelegenheiten, werde ich sagen, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass es passiert wird, aber deswegen spreche ich ja nicht zu denen. Weil das würde ja sonst bedeuten, dass ich mich da hinstelle und sage, meine Damen und Herren, Sie haben schon alles gehört, aber noch nicht von mir. Ja, dass ich quasi wiederhole, was alle anderen schon wiederholen. Also das ist Quatsch. Deswegen gehe ich auch nirgends hin. Ich versuche vielmehr den Menschen, und die Unternehmer sind nun mal klar, erstmal Menschen und Familienväter, denen zu sagen, dass es uns um die Ohren fliegt, ist klar. Aber es spielt ja gar keine Rolle, dass es uns um die Ohren fliegt. Das ist meine Botschaft, was ich versuche auszusenden, weil derartige Dinge werden wir nicht verhindern können. Aber nochmal, es spielt ja gar keine Rolle, weil die Reparaturmaßnahmen, die wir durchführen können, sind die Reparaturmaßnahmen, die wir an und in uns selbst vornehmen können. Das heißt, das Zusammenbrechen des Systems, der Bankensystem, das können wir überhaupt nicht verhindern. Das ist eine mathematische Tatsache. Das ist jenseits von dem, was man jemals wieder aufhalten kann. Das würde ungefähr bedeuten, wie wenn Sie sehen, dass ein 150 Stockwerk Hochhaus zu kippen beginnt und sie mir sagen, halt den mal, ja, Quatsch, halten du mal, ja, also das Einzige, was du machen kannst, geh weg, dass dich das nicht erdrückt und erschlägt. Und so ist es auch mit dem System. Da gibt es keine Neuheiten. Und ob ich sonst was Neues dazu wird sagen können, wenn, dann wird es ja das sein, dass wir in dem eigenen Ich, in der eigenen Spiritualität, im nächsten Umfeld. Warum erhebe ich den Anspruch, dass wenn ich etwas sage, dass der Trump in Amerika und Putin in Moskau das sofort hören sollen, ja, weil ich gesprochen habe? Ich soll doch das so sprechen, dass es mein Sohn, meine Tochter, meine nächsten Mitarbeiter hören. Und wenn die dann eine positive Entwicklung, positive Wandlung vornehmen, dann habe ich doch schon das gemacht, was ich habe in dem Moment machen können. Weil dann tut sich schon etwas positiv drehen und wenden. Und deswegen sind mir auch manchmal eben die Abende und die Auftritte auch was wert. Ich trete übrigens nie auf gegen Geld. Meistens, wenn ich gerufen werde oder wenn man mich fragt, ob ich einen Vortrag halten möchte, heißt es ja, da gibt es aber drei Bedingungen. Bedingung Nummer eins, ich muss es können und wollen. Bedingung Nummer zwei, ich nehme kein Geld, also Sie können mich nicht bezahlen. Und Bedingung Nummer drei, es darf keine politische Partei hinter dran stehen oder irgendeine religiöse Gemeinschaft. Die können im Publikum sitzen, alle zusammen von mir aus. Ja? Das interessiert mich. Die können alle Mohammeds und alle Fritz dieser Welt können da drin sitzen. Ja? Also das, weder religiöse noch sonstige Dinge interessieren mich nicht, aber ich will vor keine Karre gespannt werden. Und deswegen entscheide ich erstmal, ob ich will. Und Geld will ich keins. Ja? Ich sage da auch, wenn ich irgendwann mal so arm bin, dass ich ohne ein bisschen Geld nicht kommen kann, dann werde ich euch sagen, ich brauche Reisekosten und Verpflegung und so. Ja. Aber so weit ist es noch nicht.
Mein Lieblingskapitel ist das letzte Kapitel. Erkennen, Handeln, Gehen. Also die anderen Kapitel, das ist zur Analyse und Ihre Gedanken und man folgt Ihnen da auf dieser Reise der Erkenntnis. Aber am Schluss ist es auch mehr oder weniger, dass Sie dann den Leuten auch etwas mit auf den Weg geben, weswegen ich das Buch wirklich sehr mag. Es ist eigentlich ist es trivial, aber trotzdem ist die Einfachheit sehr wichtig. Seien Sie rücksichtsvoll, missionieren Sie nicht, achten Sie auf Gesundheit, ziehen Sie aufs Land, raus aus den Großstädten, raus in die Natur, ausreichend Schlaf und so weiter. Also es ist wirklich so eine Handlungsanweisung für ein glücklicheres und zufriedeneres Leben. Ich nehme an, Sie handeln selber dementsprechend, ja, aber ja. Was sollen die Menschen davon mitnehmen? Ist es einfach nochmal so, Leute, es ist gar nicht so schwer, einfach und gut zu leben, macht nur einfach die richtigen Schritte.
Ja, ja. Also es ist im Grunde das, was es auch sein muss, weil etwas gelesen zu haben, gesehen zu haben, erfahren zu haben, bedeutet nichts, wenn du das auch nicht in dem Licht erkannt hast, also vorzugsweise im Licht der Wahrheit. Ja? Mhm. Und erst wenn diese Erkenntnis da ist, erst dann kommt das Empfinden und erst dann macht es auch was mit dir. Mhm. Wenn das also deswegen erkenne, ja? Und also ich rufe auf und sage auch, was notwendig ist, welche Schritte rein physisch schon notwendig sind zu erkennen. Sie können im Lärm einer Stadt nichts erkennen, weil sie sind einfach schlicht damit beschäftigt, dass sie keiner überfährt. Ja? Ja, ja. Also sie brauchen Ruhe. Ich komme nochmal auf die viele Propheten, also viele sind es ja nicht, aber die einigen Propheten dieser Welt, die auf der Welt gelebt haben, alle haben, nebst vielen anderen Gemeinsamkeiten, auch eines gemeinsam in ihrem Lebensweg, sie mussten längere Zeit alleine sein. Die mussten weg. Viele sind 10, 15 Jahre in der Einsamkeit gewesen und so weiter. Das ist doch eine Botschaft. Du musst zu dir finden. Mhm. Ja? Weg aus der Großstädte. Das sage ich nicht eine alleinerziehende Mutter, die darauf angewiesen ist, dass sie 5 Wohnungen reinigt, um genügend Geld zu bekommen und dass sie das zu Fuß hat. Die muss in diesem Wahnsinn bleiben. Ja? Aber jedem anderen sage ich, geh da raus, ja? Weil da ist nichts Gutes. Und überhaupt Erkenntnis gewinnen. Gewinn sollte ja dabei sein, weil ein Buch zu lesen und sagen, ja, das habe ich gelesen, das ist gar nichts. Es ist im Übrigen so, wir alle, die auch Bücher schreiben und die uns äußern, wir sind auch irgendwo alle mit dieser Gratwanderung unterwegs, dass wir eigentlich auch wissen, es gibt schon zu viele Bücher. Mhm. Und eigentlich überfordern wir die Menschen, indem wir sagen, dieses Buch und jenes Buch und so weiter. Erkenne. Und wenn du das für dich erkannt hast, handle danach. Und suche nicht nur 200 Bücher, die dir das nochmal bestätigen und rückbestätigen. Mhm. Das ist das Wahnsinnige, das Fatale, das Arrogante an uns Menschen, was es mittlerweile geworden ist, dass wir, selbst wenn wir einen Erkenntnisgewinn haben, was es richtig ist, dann wollen wir das nochmal ein paar Mal bestätigt wissen. Das ist übrigens auch eine sehr negative Produkt aus der Demokratie. Ja, weil die Demokratie heißt, ständig neu wählen. Ja. Du bist nie fertig. Ja. Du wählst jetzt heute, spielt keine Rolle, 4 Jahre später kann ich wieder wählen und wieder wählen und so weiter. Und irgendwie geht es so in die Person hinein und in uns hinein, dass wir einfach sagen, was es auch immer ist, ich gucke dann nochmal und dann schaue ich nochmal weiter. Deswegen sind uns 10 Gebote egal, weil wir einfach sagen, ja, das ist zu alt, das ist doch nicht mehr, passt nicht mehr in unsere Zeit. Was für ein Wahnsinn. Mhm. Schlimmer kann man sich nicht versündigen. Ja? Das heißt, würde bedeuten, also der Schöpfer soll jetzt einmal für diese arrogante Masse die Gebote neu formulieren, dass er das auf seine heruntergekommene Sprache, weil die Sprache entwickelt sich übrigens auch zurück, ja, heruntergekommene Sprache, dass der verständlich wirkt. Wer hat das nötig? Der Herrgott hat es nötig, sich jemandem verständlich zu machen, der nichts verstehen will. Für wie dumm sind wir geworden? Deswegen dieser Aufruf, erkenne. Mhm.
Schönes Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich habe nur noch eine Frage. Wie heißt Ihr Sohn eigentlich mit dem Vornamen?
Miran.
Miran, der ja. Miran. Super. Dankeschön, dass wir die Gelegenheit hatten, in Ihre Welt einmal einzutauchen. Jetzt sind alle 3 Bücher durch. Was machen wir jetzt in Zukunft? Müssen wir ein neues Thema finden irgendwann mal. Vielleicht klappt es ja nochmal, wenn sich neue Entwicklungen ergeben, dass wir in der einen oder anderen Konstellation nochmal zusammenkommen. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Es ist immer ein Erkenntnisgewinn für mich.
Ich danke schön.
Alles Gute für Sie, Herr Kristic. Und ja, liebe Zuschauer, hier ist nochmal das Buch. Menschheit im Umbruch, Perspektive durch Intuition. Ein kleines Pflänzchen bricht sich schon durch den Beton hindurch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und jetzt noch eine kleine Nachricht an den Miran, der irgendwann mal in der Zukunft vielleicht alt genug ist, um das zu verstehen. Lieber Miran, danke, dass du deinen Papa heute früh hast gehen lassen. Es war sehr wichtig und es war sehr toll. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss.